Ich würde gerne heute mal das Thema digitale Freiheit in der Schule aufgreifen, wie ich das seit etwa 5 Jahren bei jeder Konferenz mache. Erstmal eine kurze Frage vorab. Wer hier im Raum kommt aus dem Umfeld Bildung und Schule, also als Lehrkraft oder ähnliches? Okay. Wer ist hauptamtlich Nerd oder Informatiker oder Softwareentwickler oder sowas? Okay, das sieht ja recht ausgewogen aus. Okay, ja, was möchte ich heute machen? Ich möchte kurz ein bisschen darauf eingehen, wie sieht Digitalisierung in der Schule eigentlich aus? Was haben wir eigentlich damit am Hut als freie Softwaregemeinde? Dann werde ich ein bisschen ranten. Wer schon mal im Vortrag von mir war, wird wissen, dass das nicht ohne geht. Ja, dann haben wir so einen kleinen rechtlichen Punkt über das Thema Nutzungsbedingungen von Software. Ist ja bekannt, dass Hersteller von Software da ja, sich doch ganz gerne mal ein bisschen austoben, was sie alles gerne geschenkt hätten von uns Nutzern und was sie uns gerne alles verbieten möchten, aber gleichzeitig dann wieder von uns einfordern. Und ja, wie wirkt sich das auf die Nutzung von Geräten und Diensten im Schulumfeld aus? Ja, dann soll es um 2 bis 3 Projekte gehen, wo freie Software im Bildungsbereich eingesetzt wird, und um 2 Softwareprojekte, die speziell freie Software im Bildungsbereich verbreiten sollen und etablieren sollen. Da werde ich so ein bisschen daraus berichten, ja, wie die Arbeit in diesen Projekten läuft, was das für Projekte sind und was wir für Erfahrungen gemacht haben dabei, freie Lösungen tatsächlich in echte Schulen zu bringen und in echte Lehrerkollegien Einzug halten zu lassen. Okay. Ja, was ist eigentlich Digitalisierung? Das ist eine Frage, die sich Politiker vor allem momentan mal wieder sehr vielerorts auf sehr unterschiedlichen Ebenen stellen. Es wurde gerade der Digitalpakt verabschiedet. Hat auch der sächsische Kultusminister es heute auf Heise geschafft mit seiner Aussage, Digitalisierung an Schulen ist kein Allheilmittel. Ja, kann man erstmal so sagen, klar. Und genau das ist aber eigentlich auch das Problem. Er hat damit recht. Ne? Er nennt hier unten ein paar Zahlen. Es sieht momentan wohl so aus, dass im Rahmen dieses Digitalpakts das Land Sachsen zur Digitalisierung ihrer Schulen etwa 250 Millionen Euro bekommt. Hier in dem Absatz, den man jetzt oben sieht, 250 Millionen Euro. Ich habe mal recherchiert, das Land Sachsen hat etwa 1500 allgemeinbildende Schulen. Da kommen dann noch Berufskollegs, Fachschulen und so weiter obendrauf. Und grob über den Daumen gepeilt, ergibt das so pro Schule etwa dann 120.000 Euro, die die Schulen in den nächsten Jahren in ihre Digitalisierungsstrategien stecken können. Und dann sagt er auch völlig richtig, das Geld wird wohl größtenteils in die Grundausstattung gehen. Was meint er mit Grundausstattung? Er meint natürlich Anschaffung von Geräten, vielleicht WLAN-Ausbau, wenn noch was übrig bleibt. Aber was man ganz deutlich sieht dabei ist, das war es dann auch schon wieder. Wofür am Ende nichts übrig bleibt, ist Lehrerfortbildung, Fortbildung im Einsatz digitaler Hilfsmittel im Unterricht. Ja, digitale Methoden sollten im Unterricht Werkzeuge sein. Ne? Ich stelle mir nicht einen Computer hin, damit ich einen Computer da stehen habe. Ja? Ich brauche Konzepte, ich brauche fortgebildete Lehrkräfte, ich brauche Methodentrainings, vielleicht einige pädagogische Tage, wo ich mir Konzepte überlege, wie ich denn mit den Hilfsmitteln umgehen kann. Und das fällt dabei, wie auch bei den meisten von der Politik zugewilligten finanziellen Hilfsmittel, vollständig unter den Tisch. Das heißt, am Ende kommt dann sowas hier dabei leider raus. Wir kaufen ganz viel coole Hardware und noch schlimmer Software. Und den Rest erledigt die Brechstange. Dann wundert man sich am Ende, warum denn die Notebook-Klasse oder, oder iPad-Klasse oder was auch immer man anschafft, denn in der Ecke steht und im Unterricht real gar nicht eingesetzt wird, weil es die Konzepte und Methoden einfach nicht hergeben, weil das nicht vorgekommen ist in dieser Finanzierung und in den daraus resultierenden Aktionen. Letztendlich müssen Methoden und Technik müssen irgendwie Hand in Hand gehen. Ne? Hardware und Software sind Werkzeuge. Wie gesagt, keine Allheilmittel, auch kein Selbstzweck. Lehrkräfte möchten interaktiv unterrichten, klar. Es gibt noch einen gewissen Teil Lehrkräfte, die gerne vorne stehen und einfach nur Frontalunterricht machen. Den meisten macht das keinen Spaß. Sie möchten Hilfsmittel haben, mit denen sie wirklich interaktiv unterrichten können, vielleicht auch den Lernenden mal zum Lehrenden machen können. Dabei helfen digitale Werkzeuge ungemein. Es gibt Selbstlernmöglichkeiten, die man mit digitalen Hilfsmitteln umsetzen kann. Aber es braucht Zeit. Es muss Hand in Hand gehen. Ich kann nicht einfach Geld drauf werfen und Geräte kaufen und am Ende kommt irgendwas Gutes dabei raus. Das funktioniert nicht. Und das scheint in der Politik immer noch nicht angekommen zu sein, dass das nicht funktioniert. Ja, aber was für mich und für uns als Verein vom TechKids e.V. ganz wichtig ist, dass Lernende und Lehrende mitreden müssen. Selbst wenn ich als Politik irgendwie beschließe, ja, wir räumen Lehrkräften auch noch eine Handvoll Fortbildungstage im Jahr ein oder Entlastungsstunden für Konzeptarbeit oder was es da an Ideen gibt, sie müssen auch mitreden können. Ich kann nicht sagen, so hier, jetzt mach mal, setz mal die und die Konzepte um, bau mal das und das in deinen Unterricht ein. Ich muss auch vorher mal fragen, was würde euch eigentlich Spaß machen? Wie würdet ihr eigentlich gerne euren Unterricht gestalten und wie können wir euch dabei helfen? Und was dabei natürlich ungemein hilft, ist freie Software. Auch. Ne? Also kann ein Bestandteil dabei sein, dass einfach auch Schulen nicht mit Standardlösungen einfach totgeworfen werden. Ich habe da ein schönes Beispiel aus Remscheid, das ist schon sehr viele Jahre alt. Damals ging es um das Projekt Gute Schule 2020, ist jetzt bald dann schon wieder vorbei. Und da gab es auch ganz viel Geld. Und dann musste die Stadt eine Standardlösung für alle Schulen finden. Und das sah dann so aus, dass man ein Consulting-Unternehmen beauftragt hat. Und die haben dann ganz viel analysiert und haben am Ende festgestellt, haben wahrscheinlich dann auf ihre Website geguckt und im Footer, aha, Microsoft Gold Partner steht da. Naja, dann kauft ihr halt mal Windows 7. Damals war das noch neu. Und das hat man dann auch gemacht. Dann hat das Consulting-Unternehmen von jeder Schule 17.000 Euro für diese Beratungsleistung einkassiert. Ich habe die Rechnungen gesehen. Und ja, die waren dann schon mal weg. Und am Ende hat man das Geld auf Windows-Lizenzen geworfen. Man hat das Geld auf pädagogische Software geworfen, die dann dieses Netz sicher machen sollte und wartungsarm und selbstheilend und möglichst eingeschränkt, sodass nichts kaputt gehen kann, sodass bloß keine Folgekosten irgendwie dadurch entstehen können. Und dann war die Standardlösung da. Arbeiten wollte damit nicht so richtig jemand. Dazu gehörte dann zum Beispiel, dass man keine Netzlaufwerke hatte, dass man den Schülern USB-Sticks ausgeben musste und wieder einsammeln musste und solche lustigen Eskapaden, die man dann den Lehrkräften aufgebürdet hat. Das ist nichts, was irgendwie Spaß gemacht hat. Ja. Was man immer wieder hört, wenn man sagt, ja Leute, guckt euch doch mal eine freie Lösung an, probiert doch mal Linux irgendwie im Schulnetzwerk einzusetzen oder freie Office-Anwendungen, ist dieser Mythos vom Industriestandard. Ja, dann sagt man, ja, im Beruf werden die Schüler später Microsoft-Produkte beherrschen müssen. Das wird erwartet, dass sie Microsoft Word, Microsoft Excel und so weiter aus dem FF bedienen können. Ja, das sieht so aus. Ne? Wenn man kurz mal guckt, dann sieht das so aus. Es verschiebt sich immer mehr. Ne? Also Google ist sehr erfolgreich mit Google Docs, mit ihrer Cloud Office-Lösung. Microsoft hat jetzt Office 365. In Deutschland wird Nextcloud mit der eingebauten bzw. mit der anbindbaren LibreOffice Online-Lösung auch immer erfolgreicher. Immer noch eher im sehr, sehr weit unteren Marktsegment, würde ich sagen. Ich habe keine Zahlen. Aber dass jeder im Beruf später Microsoft Office einsetzen muss, ist einfach falsch, wenn man sich das genau anguckt. Und dazwischen liegen vor allem mehrere Jahre. Wenn ich einen Fünftklässler habe oder einen Sechstklässler, der Methodentraining macht in der Schule oder in was man dann Informatikunterricht nennt, vielleicht auch Microsoft Office lernt, der wird in den 6, 7 Jahren oder ja, ne, nach 7 Jahren, wenn er in eine Berufsausbildung geht, wird er diese Oberfläche nicht mehr wiederfinden. Das haben wir gesehen, als Microsoft auf die Ribbons-Oberfläche umgestellt hat. Das wird niemand, der irgendwie 2012 als Schüler Microsoft Office 2012 gelernt hat, dann bedienen können. Der muss das auch neu lernen. Und dann war es auch wieder Quatsch, dass wir dann eine Produktschulung gemacht haben. Das ist also ein Argument, was eigentlich nicht haltbar ist, wenn man es sich genau anguckt. Ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn ich ganz viele Leute auf Microsoft Office schule und die gehen dann in den Beruf und sagen, ja, ich kann aber nur Microsoft Office, dann werden sie auch Microsoft Office kriegen. Ne? Dann wirft der Unternehmer auch lieber Geld auf Microsoft als auf da eine entsprechende Fortbildung. Okay. Ja, was auch immer spannender wird, je mehr Software in die Cloud geht, je mehr Software als Dienst angeboten wird, Office 365 ist sehr, sehr stark in der Verbreitung im Schulbereich. Da frage ich mich immer, wie machen die das eigentlich? Und ja, es gibt dann seitenweise Nutzungsbedingungen, die werden immer länger, die werden immer fragwürdiger. Ja, es ist immer mehr Überwachung drin, es sind immer mehr Rechte drin, die ich abtreten muss an den Hersteller. Von Datenschutz brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Das ist, glaube ich, brauche ich hier nicht anfangen drüber zu ranten, dass Microsoft und Google kein Interesse am Schutz unserer Daten haben. Wie sieht das rechtlich aus? DSGVO haben mittlerweile, glaube ich, sich jeder irgendwo an irgendeiner Stelle dran die Zähne ausgebissen. Ist vermutlich keiner irgendwie drum herum gekommen. Darin steht verankert, also dass üblicherweise man davon ausgehen kann, dass ein Mensch ab 16 Jahren eine ausreichend weitgehende Risikoeinschätzung über seine persönlichen Daten abliefern kann, um sich zu entscheiden, ob er solchen Bestimmungen zustimmt oder nicht. Welche Rechte er abtritt und was er nutzen möchte und was nicht. Üblicherweise ab 16. Je nachdem gibt es noch, Gesetze, die über die DSGVO hinweggehen. Hier in Deutschland aus dem Vertragsrecht haben wir noch den Eintritt der vollständigen Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren. Wenn ich zum Beispiel Urheberrechte abtrete an den Betreiber von der Plattform, dann bin ich schon wieder nicht beim Datenschutz, sondern beim Vertragsrecht und dann kann ich eigentlich erst ab 18 Jahren zustimmen, ohne dass auch die Erziehungsberechtigten oder sonstigen gesetzlichen Vertreter halt entsprechend auch zustimmen müssen. Das heißt, ich habe mindestens 2 Parteien schon mal, die zustimmen müssen. Das ist also sehr, sehr komplex und da bin ich immer wieder erstaunt, dass diese Ressourcen das für eine Schule mit 2000 Schülern dann auch oder so umzusetzen, dass da wirklich jeder Eltern, Schüler eine Einverständniserklärung unterschreibt. Kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Schulgesetze verbieten auch kommerzielle Werbung, da kann man jetzt drüber streiten, was für den Unterricht notwendig ist. Das ist sicher auch eine Glaubensfrage, ob jetzt der Einsatz von Office 365 oder von WhatsApp oder weiß ich nicht was für den Unterricht eigentlich jetzt notwendig ist oder nicht. Der eine wird argumentieren, ja, aber es hat sowieso jeder, es macht mir den Unterricht viel einfacher, also ist es notwendig. Der andere wird sagen, nein, es gibt gleichwertige Lösungen, vielleicht mit ein bisschen höherem Aufwand, deswegen ist es nicht notwendig. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich auch rechtlich überlegen muss. Und dann am Ende abwägen muss, was notwendig ist und was zumutbar ist an der Stelle. Vor dem Hintergrund immer, welche Ziele erreicht werden sollen. Ja, was möchte ich eigentlich? Was erwarte ich von einer WhatsApp-Gruppe der Klasse? Will ich da Hausaufgaben hinschicken? Brauche ich nicht, kann ich auch eine Website machen. Das ist ja kein Geheimnis irgendwie, was für Hausaufgaben auf sind, brauche ich keine geschlossene Gruppe für. Oder ich nehme irgendeinen anderen Messenger. Weiß ich nicht. Ne? Also das muss man sich halt überlegen in jedem Einzelfall. Und diese Überlegung ist oft nicht zu sehen, dass die gemacht wird. Dann frage ich schon mal, wie macht ihr das denn eigentlich mit den Nutzungsbedingungen? Das, was ich dann leider sehr oft höre von Lehrkräften, die ja eigentlich eine Vorbildfunktion übernehmen sollten, Die sagen, ist doch egal, liest doch eh niemand. Ja, hat doch eh jeder WhatsApp, hat auch eh keiner gelesen, dann kann ich es auch in der Schule einsetzen. Ja, okay. Dann sollten wir das wohl in unserem Bildungsauftrag ändern, dass die keiner liest. Und da mal anfangen. Fände ich persönlich ganz gut. Aber die Schule ist ja Vertragspartner von Microsoft. Was haben denn die Kinder damit zu tun? Na gut, das sind immer noch ihre Daten, ne? Im Zweifelsfall. Ja, kann man auch wieder drüber streiten, was im Schulunterricht passiert. Sind das wirklich persönliche Daten von Schülern oder nicht? Auch ein Streitpunkt, ne? Okay, dann lassen wir das einfach alle Eltern unterschreiben. Das wäre juristisch betrachtet eine Lösung, aber haben wir dann unseren Anspruch daran, dass wir selbstständig handelnde Individuen schaffen, irgendwie erfüllt, ne? Dann haben wir irgendwie, wir haben jetzt irgendwie uns juristisch abgesichert, dass das WhatsApp oder irgendwas installiert und genutzt werden darf. Aber letztendlich haben die Kinder immer noch nicht drüber nachgedacht, was sie dann mit ihren Daten da machen. Sie werden ja auch motiviert, das dann auch privat zu nutzen. Wir haben letztes Jahr sogar, haben wir auch hier bei NCLT vorgestellt, eine Umfrage gemacht in Schulklassen, wie sie darauf gekommen sind, WhatsApp zu benutzen. Und der größte Teil war entweder aus dem Freundeskreis oder von den Eltern motiviert, aber immerhin 8% haben gesagt, weil mein Lehrer eine Klassengruppe da eingerichtet hat. Und ich finde, 8% Motivation von einer Person, die in einer gewissen Machtposition ist, dazu motiviert werden, Nutzungsbedingungen relativ blind zuzustimmen. Das hat sich auch dann aus einer Frage gegeben, wie viele sich überhaupt damit beschäftigt haben, was sie da akzeptieren. Das ist für mich aus meiner Sicht eine wesentlich zu große Zahl. Klar, die sollte bei 0 liegen, aber es ist fast ein Zehntel der jungen WhatsApp-User, die von der Schule motiviert werden. Da muss man drüber nachdenken. Was müsste ich eigentlich machen, um sowohl einen juristischen Anspruch als auch einen pädagogischen Anspruch irgendwie da halbwegs gerecht zu werden? Ich muss erstmal als Lehrkraft und als Schulleitung oder wer auch immer Entscheidungen trifft, muss ich Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen selber verstehen. Erstmal. Das ist auch für einen Erwachsenen oft nicht ganz leicht, das zu verstehen, was da gerade im Bereich Urheberrecht und Datenweitergabe oder was da dann halt mit Begriffen wie zu Werbezwecken oder so gemeint ist. Ne? Das ist auch für einen Erwachsenen nicht immer ganz leicht. Da braucht man mindestens einen Juristen und einen Informatiker für. Und die haben dann 4 unterschiedliche Auffassungen. Okay. Dann muss ich alle Erziehungsberechtigten vollständig informieren und muss dafür sorgen, dass sie das auch verstanden haben. Dann brauche ich eine Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten. Dann muss ich dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler, alle Altersstufen, die davon betroffen sind, vollständig informiere. Und muss dann mir von den Schülern auch Einverständniserklärungen einholen. Was mache ich denn, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte mich aber nicht bei WhatsApp registrieren oder bei anderen Diensten? Da sehen wir die Schüler leider oft Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt. Dass sie dann halt schlechte Noten kriegen, weil sie eine Hausaufgabe nicht haben oder die halt nur da als Information kam oder so. Schönes Beispiel aus einer regionalen Privatschule bei uns in der Nähe von Bonn. Die haben jetzt eine ganz tolle Idee, möchte ich mal kurz ansprechen. Und zwar haben sich überlegt, es wäre eigentlich ganz, ganz schick, wenn alle Schüler mit einem iPad ausgestattet wären. Wie können wir das denn machen? So richtig Geld dafür haben wir nicht, aber ist ja nicht schlimm. Das sind alles relativ reiche Familien. Dann sagen wir einfach, jeder Schüler der Schule kauft sich aus seinem Privatvermögen ein eigenes iPad. Verpflichtend. Ist Unterrichtsmittel. Wie ein Schulbuch oder sowas. Dann müssen die bei uns in der Schule aber registriert werden über das Device Enrollment Programm von Apple, damit das dann zentral gemanagt werden kann und wir Apps vorgeben können und steuern können, welche Apps wann benutzt werden. Da gucke ich schon wieder leicht auf Punkt 1 und sage, war das nicht gerade ein Privatgerät? Eigentlich, so von der Anschaffung her. Und wenn man dann ein bisschen tiefer abtaucht und sich mal anguckt, was dieses Device Enrollment Programm eigentlich macht und da mal reinguckt, was da so über die Geräte drin steht, dann fällt plötzlich auf, dass ich da ein komplettes Tracking habe, welche Apps genutzt wurden, und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch im Nachmittagsbereich. Sowohl zum Lernen als auch, wenn das mein Gerät ist, was ich mir selber gekauft habe, dann will ich das ja vielleicht auch mal außerhalb der Schule benutzen. Also nicht für Lernzwecke. Ne? Das steht dann da drin. Das steht dann auch im Zweifelsfall drin, dass ich meine Hausaufgaben morgens um 6 Uhr im Klo gemacht habe. Das können die Lehrkräfte dann sehen. So, und wenn man das nicht möchte und sich widersetzt, dann hat man halt sein Unterrichtsmaterial nicht und das sieht sich Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt. Da fällt mir nichts mehr zu ein, ehrlich gesagt. Ja. Doch, das fiel mir dazu noch ein. Aber, ja. Okay, okay. Wir haben das an einer anderen Privatschule mal anders versucht, um mal vom Randmodus wieder wegzukommen. Die Realschule Bolkenheide hat sich im Quartal 4 letztes Jahr, irgendwann Ende Oktober, darauf committed, nach, wo es irgendwie möglich ist, freie Software einzusetzen, freies Unterrichtsmaterial einzusetzen und auch freies Unterrichtsmaterial zu produzieren. Wir sind jetzt gerade in der Überlegung, wie wir es schaffen, die schulinternen Lehrpläne, schulinternen Curriculae, kennt jemand den Plural von Curriculum, Curricula, unter freien Lizenzen zur Verfügung zu stellen, als Inspiration für andere Schulen. Wir haben das damit auf einem vorher geplanten Weg versucht, um halt der recht schnellen Ablehnung irgendwie mit ja, aber geht ja auch alles mit Windows oder ja, aber wir müssen ja Windows machen oder ja, zu Hause habe ich auch nur Windows, um dem direkt von vornherein zu entgehen. Das ist tatsächlich ein Projekt, sage ich mal, was wir als Verein machen. Wir probieren verschiedene Wege an verschiedenen Schulen aus, um zu lernen, wie das funktioniert, wie solche Gespräche funktionieren, dass man wirklich erstmal dazu kommt, überhaupt was zu zeigen und was auszuprobieren und nicht von vornherein direkt gesagt kriegt, nee, das ist, finden wir überflüssig oder brauchen wir nicht oder können wir nicht oder sehen wir nur Probleme mit. Wir haben da sehr viel Mühe reingesteckt erstmal und haben eine Teststellung installiert von Skoli Linux, der BNEDU, komme ich gleich noch zu, im Rechnerraum der Schule und in einem Selbstlernzentrum. Wir haben dann direkt in der ersten Woche, das haben wir über die Ferien gemacht, nach den Ferien, haben wir eine Projektwoche veranstaltet für alle Klassen. Die haben am Informatik-Biber teilgenommen. Ich weiß nicht, wem sagt das was, der Wettbewerb Informatik-Biber. Okay, ist ja ein bundesweiter Wettbewerb zum Thema Informatik, den eigentlich jeder Schüler kann. Also es geht da nicht um Programmieren oder irgendwas, wo man technisches Vorwissen für braucht, sondern Logikaufgaben, Knobelaufgaben. Es wird einmal zentral in der Schule pro Klasse irgendwie durchgeführt. Und das haben wir mit jeder Klasse der Schule gemacht. Und haben das zum Anlass genommen, dann auch eine Fortbildungsstunde mit den Schülern zu machen über die Nutzung des Linux-Desktops, mal so ein bisschen ausprobiert und gezeigt. Auch organisatorische Dinge, Passwortsicherheit, dass jeder Schüler seine eigenen Zugangsdaten hat, die auch selber verwaltet, selber dafür verantwortlich ist, ja, die auch zugänglich zu haben und nicht zu verlieren. Wir haben danach dann im Rahmen von der Lehrerkonferenz eine Fortbildung mit den Lehrkräften gemacht, wo wir... Ja? Die ist zustande gekommen über die Schulleiterin. Nee, nicht direkt. Also ich kannte die Schulleiterin persönlich und so ist das, ja. 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 Also es ist natürlich, wenn man die Schulleitung persönlich kennt, hat man es natürlich schon mal ein bisschen einfacher, zumindest mal den ersten Kontakt zur Schule herzustellen. Ne? Aber das Lehrerkollegium und sonstiges Personal der Schule und so hat man trotzdem immer noch hat man immer noch genug mit zu tun. Genau. Wir haben von vornherein gefragt, was man sich vorstellt. Wir haben versucht, wunschorientiert zu arbeiten, zu sagen, was erwartet ihr eigentlich, wenn ihr einen Rechnerraum nutzt, wenn ihr irgendwie einen Rechner im Klassenraum benutzt. Was erwartet ihr? Was möchtet ihr, was das für euch leistet, das Werkzeug? So, und das haben wir uns angehört und haben dabei festgestellt, ja, das können wir komplett abbilden und haben das dann auch gemacht. Und ja, wir haben auch von vornherein halt die Lehrkräfte gefragt, haben gezeigt, wie das jetzt zum Beispiel aussieht, wenn ein Schüler ein Passwort verliert. Wir haben da granular halt dann auch Rechte vergeben, dass Klassenlehrer halt die Passwörter von einzelnen Schülern aus ihrer Klasse zurücksetzen oder beziehungsweise sich neue selber geben lassen können. Haben das gezeigt, wie das funktioniert, haben von vornherein die Angst genommen, dass das ein Riesenaufwand ist und letztendlich dann auch das okay gekriegt, ja, machen wir. Das ist gar kein Problem für uns. Da hatten wir sehr viel Glück mit, muss ich sagen. Ist ein Beispiel, wo das sehr, sehr gut gelaufen ist. Seitdem machen wir regelmäßige Evaluierungen, dass wir in einer Online-Umfrage sowohl die Schüler als auch die Lehrer immer wieder fragen, was ist im letzten Monat gut gelaufen, was habt ihr so gemacht mit den digitalen Hilfsmitteln, was hat gut funktioniert aus eurer Sicht, was hat nicht so gut funktioniert. Und wenn man wirklich mal fragt, was hat eigentlich gut funktioniert, dann kriegt man meistens auch eine Antwort, ja, eigentlich alles. Ja, dann, das ist irgendwie... Ich bin kein Psychologe, aber irgendwie, wenn man nach Feedback fragt, dann kriegt man grundsätzlich erstmal nur Schlechtes. Wenn man fragt, was hat gut funktioniert, dann denkt man darüber offenbar schon mal eher nach, anscheinend. Und da haben wir auch gehört, jetzt zum Beispiel, ja, also so ein Phänomen irgendwie, dass Rechner im Computerraum irgendwie unterschiedliche Konfigurationen hatten oder der eine hatte komische Fehler, beim einen konnte man sich anmelden, beim anderen nicht. Oder sowas, was halt dann da als Erfahrung aus dem alten System auf Microsoft-Basis halt war, haben halt das Feedback gekriegt, also sowas haben wir eigentlich gar nicht mehr gesehen, das finden wir gut. Wir brauchen zwar vielleicht für das UI, um Programme zu starten und so weiter, oder auch für LibreOffice mussten wir uns ein bisschen eingewöhnen, aber wir können uns darauf verlassen, dass unser Unterricht im Computerraum irgendwie nach 2-3 Minuten losgehen kann. Das ist ein schönes Feedback. Okay. Ja, Skolinux, Debian Edu möchte ich gerade noch vorstellen. Unser Verein hat hier in Deutschland Anfang letzten Jahres die Projektleitung übernommen. Wer schon seit längerem die Chemnitz Linux-Tage besucht, wird festgestellt haben, dass Skolinux über sehr, sehr viele Jahre immer hier als Demostand vertreten war. Vor 2 Jahren dann mal nicht und seit letztem Jahr wieder zusammen mit dem TechEd e.V. Und dass das Projekt langsam wieder mehr Fahrt aufnimmt, nachdem es doch ein paar Jahre recht still war. Skolinux ist eine Komplettlösung für Schulnetzwerke. Auf technischer Ebene kann man eigentlich sagen, es ist Debian, auf dem nach der Installation ein ganzer Stapel Skripte läuft, um wirklich viel, was man für den Einsatz im Schulnetzwerk brauchen kann, vorkonfiguriert. Ist auch komplett in Debian enthalten, also ist nicht irgendwie ein Derivat oder sowas. Es sind letztendlich 3 Debian-Pakete und halt Konfigurationsskripte. Das ist ein Bild, was man jetzt wahrscheinlich man kann es ganz gut lesen auf dem Beamer. Man kann damit beliebig komplexe Schulnetzwerke bauen. Ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich mal sagen, ist, dass es im Wesentlichen reicht, einen zentralen Server zu installieren und alle anderen Rechner sind ab da eigentlich selbst verwaltet. Ich kann das System dann von dem Hauptserver aus per Netzwerkboot dann halt auch mit einem Debian Edu versorgen und installieren. Ich kann die Rechner direkt als den Clients vom Netz starten lassen. Ich habe am Ende überall die gleiche Konfiguration, den gleichen Desktop, die gleichen User über ein LDAP. Ich kann Microsoft-Clients, also Windows-Clients kann ich auch einbinden. Es gibt also Microsoft-Windows-Domain-Unterstützung. Ich kann macOS auch einbinden über die Domäne. Beliebige andere Linux-Clients. Offen zu sein, freie Software zu sein, heißt ja auch, dass man den kommerziellen Produkten halt keine Steine in den Weg legt. Das unterstützen wir also auch. Und letztendlich kann ich, wenn ich den geringstmöglichen Aufwand haben will, ich habe hier mal ein Beispielablauf für die Installation. Ich nehme mir eine Server-Hardware mit ausreichend Leistung, je nachdem, wie ich das System betreiben will. Wir haben jetzt für eine Schule, wo wir geplant haben, auf 60 Rechner ist relativ wenig, ja. Haben wir kalkuliert mit einer Servermaschine mit 8 CPU-Kernen, 32 GB RAM und halt zwei Netzwerkinterfaces. Relativ ja, klassisches Gateway-Setup eigentlich. Dann muss man dafür sorgen, dass man einen Internetzugang hat mit einem Router, der irgendwie die Adresse 10.0.1 hat in der Standardinstallation. Kann man auch anders machen, aber davon geht der Installer von Debian Edo erstmal aus. Dann lasse ich den Debian-Installer einmal durchlaufen für einen Hauptserver. Das geht ziemlich automatisch, dauert je nachdem, ob ich online installiere oder von einem USB-Stick oder wie schnell mein Storage darunter ist. Da dauert das ein bisschen länger als eine normale Debian-Installation halt. Und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn ich keine besonderen Extrawünsche habe, bin ich dann fertig, kann meinen Rechnerraum im Switch anstöpseln, auf den Rechnern per PXE booten und habe einen Desktop mit einer Lernumgebung. Auch relativ klassisches Debian mit dem kleinen Unterschied, dass ich hier halt auch nach Schulfächern sortiert eine Vorauswahl von Lernsoftware habe, die halt bereit ist, in dem Unterricht eingesetzt zu werden. Standard-Tools sind vorinstalliert, ne? Firefox, LibreOffice, alles, was man halt vom Desktop-Rechner erwartet. Und dann bin ich im Wesentlichen fertig. Ab da kann ich anfangen, das Ganze beliebig auszubauen und zu konfigurieren. Wir liefern momentan Gosa als Verwaltungsoberfläche mit, erweitert um verschiedene Tools, die das Leben der Schule ein bisschen einfacher machen, mit Klassengruppen, Versetzungen, Batch-Änderungen für Passwörter, dass man auch mal in der ganzen Klasse irgendwie neue Passwörter zuweisen kann. Importfunktionen aus Schulverwaltungssoftware, beziehungsweise über eine CSV-Schnittstelle, dass man halt entsprechend seine Daten für die Nutzer halt da reinkriegt. Debian Edu 10 wird jetzt erstmal mit Debian zusammen komplett veröffentlicht und ist auch über die normalen Installationsmedien installierbar, beziehungsweise werden die Debian Edu Installationsmedien vom Debian CD-Team zeitgleich mit den normalen Debian Installationsmedien gebaut. Die liegen da einfach im gleichen Verzeichnis dann mit einem Plus Edu hinten dran daneben. Einziger Unterschied ist, es sind andere Pakete drauf, sodass halt mit dem USB-Image oder Blu-ray-Image heißt das, glaube ich, man das Ding komplett offline installieren kann. XFCE ist als Standard-Desktop und es ist eine Abfrage drin, welches Profil ich installieren möchte. Ob ich einen Arbeitsplatzrechner installieren möchte oder einen Hauptserver oder nur einen Terminal-Server. Das sind eigentlich die einzigen Unterschiede zwischen Installationsmedien. Es sind ein paar Tools drin, die das Leben ein bisschen einfacher machen. Gerade wenn ich viele Rechner vom Netz boote, wird das irgendwann langsam. Also unter Gigabit für 20 Rechner brauche ich nicht anfangen. Selbst dann kann es noch recht unperformant werden, wenn die Rechner alle wirklich live ihr Dateisystem aus dem Netzwerk beziehen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir haben die Images auf einer SSD liegen auf dem Server und haben das entsprechend optimiert. In Wuppertal an unserer Pilotschule. Wir kriegen den kompletten Rechner mit 20 Rechnern halt vom Einschalten bis dass die Schüler alle eingeloggt sind in unter 5 Minuten. Das ist, glaube ich, okay. Und wie gesagt, da gehen wir dabei davon aus, von dem künstlichen Fall, dass wirklich alle Rechner gleichzeitig ohne großen Unterschied irgendwie hochfahren. Ansonsten gibt es neuerdings den Desktop-Autoloader. Das ist vorgesehen, dass der Rechnerraum halt morgens zu einer bestimmten Zeit hochfährt und nachmittags auch automatisch wieder runtergefahren wird, sodass die Rechner immer einsatzbereit sind. Und der Desktop-Autoloader, der simuliert dann eine normale Desktop-Session von einem üblichen Nutzer und startet die im Hintergrund einmal, sodass dann halt entsprechend alle häufig genutzten Programme schon mal über ein Preloading-Verfahren halt auf dem Rechner im Speicher liegen. Ja, damit geht das dann doch ziemlich rund, muss man sagen. Und dieses Modul zur Batch-Passwortverwaltung in Gosa ist neu dazugekommen und wir haben das mal durchgespielt. So von Server auspacken, Router konfigurieren, installieren, PXE einstellen auf allen Rechnern, haben wir mal im Test einen Rechnerraum innerhalb von unter 4 Stunden für den Unterrichtseinsatz fertig gekriegt damit. Ja, fürs nächste Release haben wir einige Ideen. Das Projekt ist ja ein internationales Projekt, wird in Debian, in der Distribution von ganz normalen Debian-Entwicklern halt entwickelt. Wir haben im Verein auch 2 Entwickler, die da mitwirken. Einer davon bin ich. Ich habe verschiedene Ideen, an was ich gerne arbeiten möchte und muss mal gucken, wie der Rest der Entwickler das jetzt so sieht, wie viel Zeit da ist. Die Idee ist, dass wir die Paketverwaltung gerade für Thin Clients und für Terminals ein bisschen einfacher machen, dass ich auch sagen kann, so ich habe vielleicht in jedem meiner Rechnerräume habe ich irgendwie einen Terminal-Server und ich möchte da unterschiedliche Software-Auswahl haben, weil in dem einen habe ich vielleicht, unterrichte ich vielleicht auch was mit Arduino oder Lego-Robotern, oder weiß nicht, da möchte ich halt die Software entsprechend zur Verfügung haben. In einem anderen möchte ich vielleicht ziemlich große Grafik- oder Multimedia-Programme irgendwie installiert haben, die ich nicht überall immer mitziehen will oder solche Sachen. Multidomain-Fähigkeit ist ein Punkt, der für mich persönlich auch recht wichtig ist, dass man letztendlich sagen kann, ich habe mehrere School-Linux-Installationen, zum Beispiel an 2 verschiedenen Schulen, die aber kooperieren. Bei Oberstufenkursen wird das ja ganz gerne gemacht, dass dann, wenn, ich weiß nicht, wie das mit der Kursbildung hier in Sachsen aussieht, in Nordrhein-Westfalen gibt es recht strikte Regeln, wann zum Beispiel ein Leistungskurs gegründet werden darf oder angeboten werden darf. Und da wird dann halt gerne auch schulübergreifend ein Leistungskurs gebildet, wenn die Schülerzahl in einer Schule nicht zusammenkommt. Und die Idee ist, dass man dann halt entsprechend auch die beiden Installationen vernetzen kann und die Schüler halt an der entsprechenden anderen Schule auch sich mit ihren Strongest-Daten direkt im System einloggen können und das mitnutzen können. Cloud-Funktionen, klar, werden immer wieder gefragt. Wir haben schon standardmäßig vorinstallierten Remote-Desktop. Wir experimentieren auch damit, den Remote-Desktop nicht über die DSL-Leitung der Schule anzubieten, sondern auf einem dedizierten Host in einem Rechenzentrum, sodass dann die Benutzerdaten, die Home-Verzeichnisse dahin synchronisiert werden. Und wenn man von zu Hause arbeitet, hat man halt dann genau den gleichen Desktop wie in der Schule mit seinen Daten und so weiter. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil wir öfters das Argument hören, ja, aber ich habe ja zu Hause nur ein Windows und habe da auch keine Möglichkeit oder keine Zeit, irgendwie mich da irgendwie einzuarbeiten und mir da was anderes zu installieren. Und wenn ich da jetzt Dinge für den Unterricht vorbereite, dann weiß ich ja gar nicht, ob das später dann in LibreOffice Impress richtig angezeigt wird oder ob das YouTube-Video dann funktioniert oder weiß ich nicht. Ne? Okay, ja, also ich denke mal, es wird immer besser, aber man muss ganz offen und ehrlich sagen, es gibt gerade zwischen Office-Produkten gibt es immer wieder Inkompatibilitäten. Das ist kein Geheimnis, das ist ganz einfach so. Aber dann kann man halt sagen, ja, es ist ja nicht weiter schlimm. Dann setze ich halt zu Hause bequem aufs Sofa und logge dich auf den Remote-Desktop ein, geht sogar im Webbrowser einfach und dann guckst du einfach mal, probierst das einfach aus. Ne? Dann kannst du dir auch sicher sein, dass das dann am nächsten Tag funktionieren wird, kannst aber trotzdem alles zu Hause machen. Cloud wird immer gerne angefragt, können die Schüler Dateien hochladen, runterladen, kann ich Schülern irgendwie Tafelbilder zur Verfügung stellen, irgendwie oder Arbeitsblätter digital zur Verfügung stellen. Ja, und was auch immer wieder angefragt wird, gibt es eine Möglichkeit, halt auch Smartphones und Tablets zu managen. Einbindung, um auf Dateien zuzugreifen, ist jetzt schon kein Problem. Wo Interesse daran besteht, ist eine MDM-Lösung, also eine Geräteverwaltung tatsächlich, dass ich dann auch Apps zentral installieren kann und so weiter. Ach ja, und den Punkt 2 habe ich gerade übersprungen. Volle LTSP-Konfiguration über GOSA. LTSP ist das Linux Terminal Server Projekt. Das ist jetzt letztendlich die Technologie, die dahinter steckt, hinter diesem Thin Client Netboot System. Da kann man schon eine ganze Menge zentral konfigurieren. Momentan ist das noch eine ganze Menge Handarbeit. Letztendlich kann ich aber wirklich für, kann ich für jeden Rechner sagen, ich möchte verschiedene Konfigurationen ändern, zum Beispiel bei Rechnern, die üblicherweise mit einem Beamer betrieben werden, irgendwie Lehrerrechner oder so, dass ich von vornherein sagen kann, ja, auch wenn die übers Netz starten, konfiguriert die direkt so, dass ich auf dem Beamer und auf dem Bildschirm das gleiche Bild habe irgendwie. Oder konfiguriert die so, dass auf, ja, was wir jetzt als Fall hatten, wir haben leider da mit recht alten Nvidia-Grafikkarten zu kämpfen und die machen mit den freien Treibern im Multimonitor-Setup dann leider recht unschöne Zicken. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann möchten wir halt auf genau diesen Rechnern, wo wir halt irgendwie an der alten Nvidia-Grafikkarte einen Beamer benutzen wollen, möchten wir noch das Nvidia X-Server-Modul irgendwie benutzen, auf den anderen nicht. Ja, und solche Sachen lassen sich schon zentral im LDAP machen. Das hätte ich ganz gerne im nächsten Release irgendwie auch in der Web-Oberfläche, solche Konfigurationen. Was recht neu ist, wir haben auch festgestellt, dass das ein ganz guter Angriffspunkt ist, um in Kontakt mit Schulen zu kommen, ist das Thema Schulinformationssystem. Das ist ein recht weit gefasster Begriff, fängt damit an, Stundenpläne, Vertretungspläne und so weiter halt irgendwie online auf einer Website zu haben oder auch in einer Mobilanwendung, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler halt letztendlich dann auch zu Hause sehen können, irgendwie, okay, morgen fällt die erste Stunde aus, kann ich was länger schlafen oder sowas. Es gibt da verschiedene Lösungen, kommerzieller Natur auch, die teilweise zu den Stundenplanprogrammen dazugehören. GPUntis ist eine recht weit verbreitete Software zur Anfertigung von Stundenplänen und Vertretungsplänen. Die haben dann auch ein Webmodul. Dann kommt noch irgendwie ein Caterer dazu, der in der Mensa irgendwie Essen ausgibt und der hat dann noch eine Website, wo man sich irgendwie die Speisepläne angucken kann und Essen bestellen kann. Dann gibt es noch einen Hersteller, der bietet ein digitales schwarzes Brett, also Digital Signage an. Das kann man dann auch noch irgendwie verwalten und dann gibt es noch einen Anbieter von irgendeinem Anbieter noch ein digitales Klassenbuch, wo man noch Hausaufgaben eintragen kann. Und dann hat man letztendlich die Situation, dass die Lehrkräfte vorne in ihrem Lehrerkalender erstmal einen Zettel haben mit den 17 Passwörtern, die sie für die verschiedenen Webtools der Schule brauchen. Wird tatsächlich als nicht sehr zufriedenstellend empfunden. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil da kann man schon ganz klar sagen, ja, hey, dann lasst uns doch mal was Ordentliches entwickeln, was irgendwie euren Bedürfnissen entspricht. Dann setzen wir uns mit ein paar verschiedenen Schulen auf verschiedenen Schulformen, auch aus verschiedenen Bundesländern zusammen und gucken mal, was habt ihr da für Schmerzen, was hättet ihr eigentlich, was ist eigentlich eure Zielvorstellung, eure Wunschvorstellung, was ihr gerne, wie das am Ende aussehen soll. Dann hat man zum Beispiel was sehr, sehr Schickes eigentlich, was aber keiner der kommerziellen Anbieter bietet, nämlich dass ich zum Beispiel meinen tagesaktuellen Stundenplan einmal komplett auf einen Blick sehen kann, dass ich nicht irgendwie hier auf einer Seite, jetzt habe ich ja meinen Stundenplan, hätte ich morgen Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde. Daneben habe ich einen Vertretungsplan, da steht drin, ja, aber Englisch in der dritten Stunde fällt aus, dafür wird Sport aus der sechsten Stunde vorgezogen und in der siebten Stunde haben wir dafür als Ausgleich dann irgendwie noch Physik. Und das suche ich mir dann zusammen. Nein, ich kann direkt sehen, okay, heute sieht mein Stundenplan in der endgültigen Version mit allen Vertretungen und so weiter so aus, mein Tagesablauf, und kann mir dann überlegen, was ich mitnehmen muss, welche Hausaufgaben ich vielleicht noch schnell abschreiben muss. Irgendwie sowas. War was? Ja, solche Ideen kommen dann da zutage und die Schulen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, momentan sind, heute Morgen habe ich noch eine E-Mail mit einer Zusage bekommen. Jetzt sind es immerhin drei Schulen, die sich da mal mit uns zusammensetzen und einfach als Community gemeinsam mal ein schönes Freisystem dafür entwickeln. Das steckt noch in sehr frühen Kinderschuhen. Es gibt eine Vorlage von vor, wann war 2012? Vor 7 Jahren. Da hatten wir sowas schon mal entwickelt, allerdings eine Code-Qualitätsniveau, dass ich heute niemandem mehr zumuten möchte. Und da gucken wir jetzt mal, was daraus wird. Also wenn jemand Kontakt zu Schulen hat oder von Schulen kommt, die auch sich vorstellen könnten, dass ihnen ein schönes, auf sie zugeschnittenes Schulinformationssystem helfen würde, die vielleicht auch neue Ideen haben, sind da herzlich eingeladen, ihre Ideen noch einzubringen. Oder auch interessierte Informatiklehrer oder Informatikschüler, die da vielleicht Interesse haben, da ein bisschen Softwareentwicklung mitzulernen, auch einzubringen. Das ist eine sehr offene Sache, da können wir sehr viel machen. Genau. Ja, welche Herausforderungen gibt es? Im Bereich habe ich schon gesagt, also die erste Herausforderung ist sicherlich, zu Veränderungen zu motivieren. Ne, viele, gerade Lehrkräfte, die zu Recht sagen, irgendwie ja, aber wo soll ich denn noch die ganze Zeit hernehmen? Die möchten sich nicht mit neuer Software, mit neuen Systemen, mit neuen Ansätzen vielleicht dann da auch noch beschäftigen müssen. Das kommt verständlicherweise regelmäßig vor, das ist eine Herausforderung. Wir müssen demonstrieren, dass freie Software die Anforderungen tatsächlich am Ende erfüllt. So, und das fängt damit an, dass, was wir jetzt rausgefunden haben, dass wir einfach nicht fragen, was möchtet ihr in eurem Rechnerraum haben, weil dann kommt, ja, hier, jeder Rechner 16 GB RAM, 44 CPU-Kerne, damit auch alles schön flott ist und obendrauf ein schickes Windows 10. Das funktioniert nicht, erfahrungsgemäß. Ne? Wenn man dann fragt, ja, was möchtet ihr denn eigentlich machen im Unterricht? Wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr einen Rechner benutzt? Was soll der für euch tun? Ne? Habe ich gerade schon gesagt. Findet man oft raus, dass die Anforderung irgendwie dann da fette Kisten mit Windows 10 hinzustellen, vielleicht gar nicht da ist, letztendlich. Kommunikation und Austausch ist ganz wichtig. Was man immer wieder sieht, es gibt ganz viele Lehrkräfte, die unheimlich schicke pädagogische Ideen haben, aber die reden einfach nicht mit den Informatikern, die ihnen die umsetzen können. Und es gibt ganz viele Informatiker, die ganz viele krasse technische Gimmicks haben, aber die reden einfach nicht mit den Lehrkräften, die sie brauchen können. Deswegen haben wir auch als Ziel uns gesetzt, gerade bei Edu-Barcamps, also Barcamps zu pädagogischen Themen, Konferenzen und so weiter, mehr Sichtbarkeit zu zeigen zum Thema freie Software und Mitwirkungsmöglichkeiten, Austausch zwischen Softwareprojekten zu fördern, das Debian-Edu-Projekt ein bisschen breiter zu bewerben, auch mal wieder in die ich kann dein Schild gerade nicht lesen, aber die, bitte? Oh. Alles klar. Ja. Okay. Aber wir sehen, es gibt einige Punkte, die Mut machen. Große und kleine Erfolge existieren. Die Pilotschule Digitale Freiheit, die Boltenheide in Wuppertal, ist sicherlich ein sehr, sehr großer Erfolg, weil wir da auch sehr viel Glück hatten mit den Leuten, an die wir da geraten sind. Softwareentwicklung mit Schulen zusammen. Das Schulinformationssystem ist ein kleiner Erfolg. Wir sehen, da ist Interesse, da kriegt man einen Fuß in die Tür und kann Gespräche beginnen. Wir haben momentan eine recht gute Zeit für solche Debatten. Ne? Es ist gerade viel im Umbruch, viele diskutieren darüber, auch über die Datenschutz-Eskapaden im Bereich Windows 10 und so weiter. Es wird wieder überlegt, was kann man eigentlich anders machen. Das ist eine sehr gute Situation, wo man viele Angriffspunkte braucht, wo man einfach sichtbar wird und Füße in die Tür kriegt. Und wir merken, dass das Interesse von verschiedensten Menschen, Lehrkräfte, Entwickler und so weiter, wesentlich größer wird. Letztes Jahr hatte ich 50 Kopien vom Debian Edu Infomaterial dabei, hier am Stand, davon habe ich 30 wieder mitgenommen. Da habe ich dieses Jahr gedacht, gut, druckst du mal 100. Die waren dann gestern weg. Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Okay, bis 18 Uhr sind wir noch am Stand. Wer sich einzelne Projekte noch genauer angucken möchte, ist herzlich eingeladen. Ansonsten bedanke ich mich und dann haben wir, glaube ich, noch 3 Minuten oder so für Fragen, oder?
Ja, also da bin ich ja froh, dass ihr einen Stand habt. Das heißt, ihr wisst, wo ihr ihn jetzt gleich noch findet für die Fragen. Jetzt aber schnell noch eure Fragen. Na gut, dann haben wir ja Glück gehabt. Gar keine Frage? Dann gibt sich das ja gerade genau aus. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Und dann schaut doch aber trotzdem mal noch bei denen am Stand vorbei.